PP3C Talk. Themen, Thesen, Trends. Das bewegt die Immobilienbranche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PP3C Real Talk. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich kann Ihnen versprechen, heute wird es energetisch. Denn Fakt ist, Immobilienwirtschaft und Energiewirtschaft rücken immer weiter zusammen. Besonders wenn es um Dekarbonisierung und den Ausbau erneuerbarer Energien geht. Erst kürzlich wurde gemeldet, dass erneuerbare Energien bereits rund 56% des deutschen Stromverbrauchs decken. Ein starkes Signal. Aber bis zum 80%-Ziel im Jahr 2030 bleibt noch einiges zu tun. Und natürlich stellt sich die Frage, welche Rolle kann die Immobilienwirtschaft beim Ausbau der erneuerbaren Energien eigentlich spielen? Und was hat das alles mit Elektromobilität zu tun? Unser Thema lautet deshalb heute Energiehub Immobilie. Wie kann die grüne Transformation gelingen? Ich bin Henning Jess, ich bin Senior-Redakteur bei PB3C und freue mich sehr darauf, dieses Thema gemeinsam mit meinen Gästen zu vertiefen. Bei mir sind heute zwei Experten, die sich an der Schnittstelle von Energie und Immobilie bereits bestens auskennen. Einmal Tim Säuberlich, Asset Manager ESG bei der BNP Paribas Rhein Germany und Marc Schubauer, Head of Energy Management bei Alba Energie. Tim, Marc, herzlich willkommen. Stellt euch doch kurz vor, wer seid ihr und womit beschäftigt ihr euch aktuell?
Ja, danke. Mein Name ist Tim Säuberlich. Ich bin seit 2020 bei der BNP Paribas Rhein in München und ich bin hier für ESG und Nachhaltigkeitsmaßnahmen auf Objektebene verantwortlich. Also alle Maßnahmen, die in unserem deutschen und österreichischen Portfolio im Nachhaltigkeitsbereich anfallen.
Perfekt. Auch von mir vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Marc Schubauer. Ich bin einer der Mitgründer von Alba Energie. 2024, Anfang des Jahres, haben wir uns vorgenommen, passend zum Thema eben Gebäude, insbesondere Mehrfamilienhäuser, aber auch immer mehr Gewerbe zu Energiehubs umzuwandeln. Das heißt, angefangen bei der PV-Anlage als lokaler Energieerzeuger, eben bis zu Mieterstrommodellen, gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, On-Site PPAs.
Marc, lass uns mal gemeinsam auf den Gebäudesektor schauen. Da sieht es ja mit der Performance eigentlich nicht so gut aus. Der Gebäudesektor verfehlt seit Jahren seine Klimaziele. Warum ist es für die Branche trotzdem wichtig, hier endlich zügiger zu werden?
Ja, es ist letztendlich aus zwei Gründen absolut entscheidend, dass auch der Gebäudesektor seine Ziele erreicht und einhält. Das sind grob gesagt ökologisch und aber auch finanzielle Gründe. Ökologisch, Gebäude einfach ein riesiger Hebel ist. Wenn wir die Ziele verfehlen, verschiebt sich die gesamte Energiewende nach hinten. Finanziell ist es natürlich viel klarer und wahrscheinlich auch ausschlaggebender für viele Stakeholder. Betriebskosten steigen, wenn die Gebäude nicht elektrifiziert werden. CO2-Bepreisung macht ineffiziente Gebäude zunehmend teuer. Banken und Investoren werten nicht sanierte Gebäude schlechter. Also alles rundum große Gründe, dass hier auch der Gebäudesektor deutlich nachzieht.
Und wie weit ist die Branche bei der Dekarbonisierung gekommen? Also wenn wir uns jetzt mal die Ziele 2030, 2045 so vor Augen führen.
Ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben. Ich glaube, in 2024 lagen die Emissionen irgendwo bei 100 bis 110 Millionen Tonnen. Erlaubt waren, ich glaube, 95. Das heißt, ist noch ein weiter Weg. Ich denke aber, dass man sieht auch immer mehr junge Unternehmen, die hier reingehen, dass immer mehr das Bewusstsein hierfür ankommt. Deswegen abschließend noch ein langer Weg. Wir wollten deutlich weiter sein, als wir es bisher sind. Aber die richtigen Signale werden langsam spürbar.
Tim, welche Rolle spielen überhaupt CO2-Kosten und nationale Klimaziele, ESG-Vorgaben für die Investorenseite?
Also von den Themen, die du jetzt gerade genannt hast, sind die, die uns im Asset Management am meisten betreffen, die gesetzlichen Vorgaben. Das heißt vor allem alle Maßnahmen, die sich aus der EPBD ergeben. Das ist ja in Deutschland vor allem das, was im Gebäudeenergiegesetz steht oder im GEIG, also zur Elektromobilität, aber auch Verordnungen wie die Heizkostenverordnung zum Beispiel, wo Regelungen zu Smart Metering drinstehen. Das heißt, die Maßnahmen, mit denen wir die regulatorischen Anforderungen bedienen, das sind die, die wir im Moment vor allem priorisieren. Da ist bei uns der größte Treiber aus der Regulatorik.
Und welchen Einfluss haben steigende CO2-Preise und EU-Zertifikate auf die Wirtschaftlichkeit von Modernisierungen?
Also es ist ja schon relativ nachvollziehbar, dass CO2-Preise einen direkten Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit haben, weil sowohl im bisherigen Emissionshandel ETS 1 als auch im neuen ETS 2, der kommt, fossile Energieträger direkt verteuert werden. Jetzt ist ja zwar gerade beschlossen worden, dass das Update, also ETS 2, erst nicht 2027, sondern 2028 kommt, also ein Jahr nach hinten geschoben wurde. Aber trotzdem werden mittelfristig die Preise immer höher. Und andersrum spart natürlich jede energetische Modernisierung Energie und damit auch direkt CO2-Kosten ein. Und dann gibt es Maßnahmen, die die Kosten reduzieren, also zum Beispiel Dämmung und Dach, hydraulischer Abgleich und so weiter. Also es gibt aber auch Maßnahmen, die Emissionen direkt eliminieren und quasi sämtliche CO2-Kosten herausfiltern, also elektrische Heizsysteme, Wärmepumpen und so weiter, die wirklich zu 100% auf Strom laufen, ohne Emissionen zu verursachen. Das heißt, je stärker die CO2-Preise steigen, umso mehr rechnen sich energetische Modernisierungen. Und ich denke, umso begehrter werden auch Maßnahmen, die Emissionen nicht nur reduzieren, sondern wirklich komplett eliminieren, wie zum Beispiel die Umrüstung auf einer Wärmepumpe.
Okay, genau. Wir können ja später nochmal ein bisschen konkreter werden in Bezug auf die verschiedenen Optionen und Möglichkeiten, die ihr habt. Marc, ganz kurz zum Stichwort Mieterstrom. Also das geht einem ja recht leicht von der Zunge, aber was steckt eigentlich dahinter? Wie würdest du euer Geschäftsmodell beschreiben? Wie funktioniert das?
Also Mieterstrom ganz generell bedeutet letztendlich, man hat einen Erzeuger auf dem Gebäude, in aller Regel ist es eben die PV-Anlage und der dort produzierte Strom wird dann eben an die lokalen Verbraucher, also die im Mieterstrommodell die Mieter, direkt weitergeleitet und das Ganze eben ohne Nutzung des öffentlichen Netzes. Deswegen entfallen auf den PV-Anteil der Belieferung eben auch ganze Netzentgelte weg, wodurch wir den Strom günstig anbieten können. Im Mieterstrom ist es zudem so, dass es ein einziger Vertrag für den Mieter gibt. Das heißt, über einen sogenannten Summenzähler, eine gemeinschaftliche Lieferschwelle, beziehen wir dann für alle Teilnehmer im Mieterstrommodell auch den Netzstrom für diese Mieter und wir übernehmen die volle Abrechnung. Das heißt, selbstverständlich läuft der Strom auch weiter, wenn die Sonne mal nicht scheint. Zu unserem Geschäftsmodell haben wir verschiedene Varianten und stellen uns natürlich auch immer auf die Bedürfnisse der Gebäudeeigentümer ein. Kurzum haben wir gerade im Bereich Mieterstrom letztendlich drei Modelle. Das ist das Dachpachtmodell, das Anlagenpachtmodell oder auch das Lieferkettenmodell. Beim Dachpachtmodell ganz klassisch, wir finanzieren, wir bauen, wir betreiben die Anlage, pachten uns dafür, dass die Dachflächen des Eigentümers. Der Eigentümer erhält eine fixe Dachpacht. Was wir aber immer stark platzieren möchten, ist, dass über die fixe Pacht hinweg beteiligen wir auch den Eigentümer dann variabel an den Umsätzen durch die PV-Anlage, weil es uns eben ganz besonders wichtig ist, dass wirklich alle im gleichen Boot sind, was Anreize gibt für den Eigentümer auch wirklich proaktiv mitzumachen, Teilnahmequoten zu erhöhen und das ganze Konzept den Mietern oder den Letztverbrauchern flüssig zu erklären und auch nahezubringen. Im Anlagenpachtmodell funktioniert es im Wesentlichen gleich. Einziger Unterschied hier ist, dass wir uns nicht das Dach pachten, sondern wir bauen und installieren die Anlage, finanziert wird alles durch den Eigentümer. Wir wiederum pachten uns dann letztendlich die Anlage zurück und treten auch als Anlagenbetreiber auf. Das heißt, alle regulatorischen Verpflichtungen übernehmen wir und dann sehr parallel zum Dachpachtmodell zahlen wir eine variable Pacht für die Anlage aus und das ist dann, kommt dort die PV-Stromumsätze an. Das letzte ist das Lieferkettenmodell, einfach eine kleine andere Form. In manchen Situationen möchte der Eigentümer gerne selbst der Anlagenbetreiber werden. Da agieren wir dann als Contractor, wir kaufen als Mieterstrombetreiber den komplett produzierten PV-Strom ab, agieren da, man kann sich das vorstellen, wie so ein Zwischenhändler und wir sind aber auch hier der Ansprechpartner für alle Mieter. Im Gewerbebereich haben wir dann zusätzlich das Modell der GGV, gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, funktioniert recht ähnlich auf technischer Seite wie Mieterstrom. Der Unterschied hier ist, dass wir einzig und allein den PV-Strom an den Netzverbraucher verkaufen. Und das ist gerade im Gewerbebereich besonders interessant, da viele unserer Kunden haben zentrale Stromeinkäufe. Das heißt, sie haben ihren Netzbezug über die nächsten 5 Jahre schon geregelt. Da kommen wir mit einem Mieterstromvertrag gar nicht mehr rein. Wenn wir aber nur den PV liefern, ist da das Interesse sehr, sehr hoch. Das reduziert dann einfach nur den Netzbezug und gibt quasi einen zweiten PV-Nutzungsvertrag. Und daneben haben wir auch ganz klassische On-Site-PPAs, sprich ein Vor-Ort-Verbraucher, den wir direkt mit dem PV-Strom beliefern. Und wo wir auch immer weiter reingehen, Stichwort Energiehubs, ist daneben auch die Netzstromoptimierung für die Kunden zu übernehmen. Das heißt, manchmal dauert es ja eine Weile, bis eine PV-Anlage fertig ist. Der Kunde will aber sofort ökologischen Strom beziehen und auch sofort Geld sparen. Das heißt, hier treten wir dann eben auch als Full-Service-Partner für den Kunden auf und optimieren die Netzstrombezüge mit nachhaltigen Partner-EVUs, mit denen wir eng zusammenarbeiten.
Und bei den On-Site-PPAs ist es so, dass es sich vor allem um produzierendes Gewerbe oder um Light Industrial handelt, also um Gewerbe, wo eben auch entsprechender Energieverbrauch vorhanden ist, oder?
Genau, also das ist so der natürliche Idealcase. Dort, wo natürlich tagsüber hohe Verbräuche sind, da macht die PV-Anlage, ist der klassische No-Brainer. Das muss aber sich nicht beschränken auf produzierendes Gewerbe mit immer besser und günstiger werdenden Batteriespeichern. lässt sich sowas auch ganz gut abbilden für Kunden, die eben nicht diesen klassischen Industrieverbrauch haben, der während des Tages liegt. Das heißt, ja, es ist der beste Case aktuell, aber es ist in ganz vielen Varianten denkbar und nicht darauf begrenzt.
Ja, super, vielen Dank. Tim, du hast es ja eben schon mal kurz angerissen. Vielleicht könntest du das nochmal ein bisschen vertiefen. Welche Möglichkeiten habt ihr? Welche Optionen stehen euch zur Verfügung, wenn es um die Dekarbonisierung der Bestände geht?
Ja, was ich ja eben schon ein bisschen angesprochen hatte, waren diese ganz großen Maßnahmen. Also eine Fassadendämmung, Dachtausch oder Dämmung, kompletter Heizungstausch mit einer Umrüstung auf eine Wärmepumpe. Das sind natürlich Maßnahmen, die so teuer sind, dass sie nicht pauschal bei uns ausgerollt werden können, sondern immer nur punktuell, wenn wirklich ein Heizungstausch ansteht oder wenn der Maßnahmenplan am Gebäude das erfordert, dann machen wir mal so eine große Maßnahme. Aber was wahrscheinlich spannender ist, weil wir das deutlich häufiger verwenden, weil das was ist, was wir auf unser ganzes Portfolio ausrollen, ist das Thema Betriebsoptimierung, wo wir auch 15 bis je nach Objekt sogar bis zu 25% Energie einsparen können. Es gibt ja verschiedene Anbieter, die das verfolgen. Wir haben verschiedene getestet, haben mittlerweile einen Rahmenvertrag, um unser Portfolio damit aufzuschalten. Und das Konzept, auch wenn die sich teilweise leicht unterscheiden in der Tiefe und in der Komplexität, ist ja doch immer sehr ähnlich. Nämlich der Anbieter installiert auf der GLT oder wenn keine GLT vorhanden ist, direkt auf der Sensorik seine Hardware, beziehungsweise installiert seine eigene Sensorik auf dem Heizsystem. Und kann so das ganze Heiz- und Kühl- und Lüftungsverhalten des Gebäudes mitlesen. Und durch die Auswertungen, die der Anbieter oder die Dienstleister dadurch fahren können, wird das ganze Heiz- und Kühlverhalten und Lüftungsverhalten des Objekts analysiert, um dann alles so zu optimieren, dass Belastungsspitzen vermieden werden, dass die Gesamteffizienz vom Gebäude so angehoben wird, dass man auf diese Einsparungen kommt. Das hat einen ganz riesigen Vorteil für uns, nämlich wir bedienen damit gleich zwei Themen. Einmal müssen wir das sowieso machen, weil aus dem Gebäudeenergiegesetz in § 71a wir ja sowieso auf Bestandsgebäuden ab einer gewissen Ineffizienzschwelle eine Gebäudeoptimierung vorgesehen haben. Das heißt, wir müssen das sowieso implementieren. Und wir haben uns dazu entschlossen, eben nicht das absolute Minimum zu machen, um gerade so konform mit dem GEG zu sein, sondern uns mit unserem Anbieter, mit dem wir den Rahmenvertrag haben, so weit in die Betriebsoptimierung zu stürzen, dass wir gleich auch diese hohen Einsparungen damit fahren können. Das heißt, mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir bedienen die Einsparungen für unsere Fondsstrategie und haben gleichzeitig die EEG-Konformität für den Bereich hergestellt. Und das ist nicht nur für uns, sondern auch für alle anderen Bestandshalter, die ein großes Portfolio haben, wirklich eine tolle Art, mit niedrigem Aufwand und überschaubaren Kosten direkt hohe Einsparungen übers Portfolio zu fahren.
Das heißt, im Moment könnt ihr auch wahrscheinlich richtig gut damit punkten, wenn ihr sagt, wir müssen nicht gleich die ganze Heizung rausreißen, sondern wir können auch durch kleine Maßnahmen ganz viel erreichen.
Genau, so ist es.
Marc, du hast ja viel über Strom gesprochen, über Mieterstrom oder andere Modelle, die auch für das Gewerbe möglich sind. Wenn wir jetzt über die Elektrifizierung des Immobiliensektors insgesamt sprechen, ist es dann ausreichend, nur über den Baustein Strom zu sprechen? Oder muss man eigentlich auch viel mehr über Wärme sprechen? Oder eben auch über Mobilität. Spielt das für euch eine Rolle?
Ja, sehr gute Frage und spielt selbstverständlich immer eine Rolle. Also gerade die E-Mobilität und auch Wärme, auch den Batteriespeicher, denken wir natürlich immer von Anfang an mit. Denn erst dann wird das Gebäude letztendlich zum Energiehub. Und unser Konzept ist, folgt aber immer dann dem Muster, dass als allererstes kommt der Erzeuger, das heißt die PV-Anlage. Und Wärme, Ladeinfrastruktur, E-Mobilität, alles wunderbare Sachen. Aber aus der Mieterstrombrille ist das einfach ein weiterer Verbraucher. Das heißt, wir lassen die PV-Anlage noch besser aus und wir bringen sozusagen da auch die Elektrifizierung voran. Was wir eigentlich immer sehen, ist, dass es sich in der Realität auch fast immer lohnt, aber doch manche Eigentümer denken, okay, erstmal die PV-Anlage und dann schauen wir weiter, was auch durchaus sinnvoll ist. Wie wir da vorgehen, da wir uns natürlich als vollumfänglichen Partner sehen, ist, wir planen alles direkt von Anfang an mit, aber ganz oft ist dann die PV-Anlage der erste Schritt. Dann warten wir mal, sagen wir ein paar Monate, wenn der Kunde zurückhaltend ist, vielleicht auch ein Jahr, schauen uns das Verbrauchsmuster an. Wie viele Mieter konnten wir überzeugen mitzumachen? Wie sehr ist die PV-Anlage ausgelastet? Und dann ist es natürlich auch ein ganz klarer Case, wenn man sich nach einem vollen Zyklus, sagen wir, 12 Monaten ansieht, die Einspeisung ist immer noch, sagen wir, 25% der Erzeugung, dann macht es natürlich sofort Sinn, mit weiteren Verbrauchern diesen Energiehub weiter aufzubauen. Und das ist natürlich dann immer ganz schnell die E-Mobilität oder auch die Wärmepumpe oder auch der Batteriespeicher, um einfach den Individualverbrauch vor Ort auch in die Nachtzeiten zu legen Ja. Und dann vielleicht hier auch noch interessant durch unseren Ansatz, gerade wenn wir sagen E-Mobilität, weiterer Verbraucher, bessere Vor-Ort-Auslastung, was wir natürlich auch ganz stark forcieren, ist, dass wir den Mieter nicht nur als Verbraucher sehen, sondern versuchen auch nicht nur den Gesamtverbrauch, sondern das Verbrauchsverhalten zu steuern. Das heißt ganz klassisch, wenn es irgendwie möglich ist, mach deine Waschmaschine tagsüber an, dann nutzt du nämlich direkt den PV-Strom vor Ort und reduzierst da auch nochmal den Netz.
Tim, wie blickt ihr dann auf dieses Dreieck Dachstrom, Wärmestrom, gegebenenfalls Elektromobilität oder elektrisches Laden? Man muss es ja zusammendenken, haben wir jetzt schon gelernt, aber kann man auch sagen, dass das ein oder andere Puzzleteil noch hinterherhängt? Und welche Gründe könnte es dafür geben?
Also der Dachstrom und die Wärmepumpen hinken im Moment schon hinter der Elektromobilität her, was daran liegt, dass die Ladesäuleninstallationspflicht ja im GAIG verankert ist, aber Dachstrom und Wärmepumpe noch nicht, beziehungsweise noch nicht vollständig deutschlandweit reguliert ist für Bestandsobjekte. Teilweise natürlich auf Länderebene schon für Sanierung, aber die große Verpflichtung im Bestand tätig zu werden für Wärmepumpen und PV, die haben wir noch nicht. Also ich denke, das ist der eine Punkt, warum dieses Dreieck bisher noch ein bisschen unausgewogen ist, obwohl es ja deutlich sinnvoller wäre, alles aus einer Hand zu machen. Also theoretisch könnte man natürlich alle drei Säulen separat aufbauen. Also im Keller Ladestation, auf dem Dach PV und an der Seite noch eine Wärmepumpe. Das hat aber gewisse Nachteile, weil eine Partei ja immer die Verantwortung für die Strombilanzierung haben muss. Also quasi dafür verantwortlich sein muss, welche Stromquellen es im Gebäude gibt. Also der Stromlieferant oder vom Dach. Welche Verbraucher es im Objekt gibt. Also die Mieteinheiten, die Allgemeinflächen, die Ladepunkte im Keller. Und wie diese Stromflüsse miteinander verrechnet werden. Und wenn man das in getrennte Hände legt, dann erfordert das natürlich einfach viel mehr Abstimmung und ist ein deutlich größerer Aufwand, als wenn man alles in einer Hand hat. Deshalb haben wir das so gelöst, dass wir für unsere Ladestationen, da haben wir einen Rahmenvertrag geschlossen mit einem Anbieter, der uns gerade die E-Mobility, also vor allem die Anforderungen aus § 10 GAIG, umsetzt, perspektivisch auch Wärmepumpen und Photovoltaik installieren kann, damit wir bestenfalls nicht, wenn die Verpflichtung kommt, sondern bestenfalls schon proaktiv früher, das miteinander verbinden können. Und das würde ich auch allen anderen empfehlen, dass man das direkt holistisch denkt, selbst wenn die Verpflichtung jetzt noch nicht da ist, um einfach spätere Probleme zu vermeiden.
Marc, nochmal zurück zum Thema Mieterstrom. Wenn ich es richtig verstanden habe, sprechen wir doch schon relativ lange über Mieterstrom als Modell. So wie du es beschrieben hast, ist es ja auch etwas sehr Logisches und müsste eigentlich ein Selbstläufer sein. Warum ist Mieterstrom in Deutschland nicht schon viel erfolgreicher? Woran hakt es? Ich weiß, eine fast philosophische Frage.
Ja, also auf jeden Fall einmal hakt es durchaus auch daran, was Tim gerade schon angesprochen hat, dass die Verpflichtung einfach teilweise noch fehlt. Wenn man hier das weiter ausrollt, dann ist natürlich das alles holistisch und einheitlich zu denken sehr naheliegend. Ich würde mal so anfangen, woran scheitert Mieterstrom auf jeden Fall nicht? Und das ist die Technik, das ist die Wirtschaft. Das ist gegeben, das funktioniert, alles wunderbar. Ich würde sagen, die größten Hürden sind einmal die Bürokratie, gewisse psychologische Hürden auf Seiten der Eigentümer und das Organisatorische. Also viele Kunden haben einfach Angst vor dieser Komplexität. Auch das hat Tim schon angesprochen. Jeder, irgendwie zu viele Köche, die damit zu tun haben, wer kümmert sich um was. Deswegen auch unser Ansatz, es läuft alles über uns. Das meiste bilden wir direkt in-house ab. Wenn nicht, dann eben mit unserem Partnernetzwerk. Weil wir sind der Ansprechpartner, wir sind der Partner für alles, für den Eigentümer. Das heißt, dort die Komplexität rauszunehmen und die Unsicherheit, das ist einer der großen Hürden, an denen wir eben arbeiten. Was natürlich dann auch regulatorische Blocker gibt es doch auch immer wieder. Das jüngste EuGH oder dann vom BGH bestätigte Urteil, dass die ganze Kundenanlage kurzzeitig, würde ich sagen, zum Wackeln gebracht hat. Wenn man da ein bisschen tiefer geht, wird eigentlich relativ schnell klar, hier sind andere Cases gemeint, wo es irgendwie über mehrere Gebäude Quartierlösungen gebaut wurden. Mieterstrom in einem Gebäude oder auch in einem kleinen Quartier, alles, wenn es irgendwie objektiv den Anschein eines zusammenhängenden Gebäudes gibt, das klappt da weiterhin nach wie vor. Aber auch da ist wieder die große Education beim Kunden. Also die Alarmglocken waren überall an, alle hatten Angst, Mieterstrom ist jetzt verboten. Ja, das war natürlich nie der Fall und ist auch jetzt noch nicht der Fall. Also da, das hat uns natürlich auch vor Herausforderungen gestellt. Und dann eben auch noch teilweise die Geschwindigkeit. Also wie ich schon gesagt habe, technisch ist das alles wirklich sehr sauber abbildbar. Wenn man sich aber dann die knapp 900 Verteilnetzbetreiber in Deutschland anschaut, jeder handhabt das irgendwie anders. Und das führt dann dazu, dass so ein Projekt auch gerne mal ein paar Monate länger dauert, als wir es ursprünglich geplant hatten. Das heißt, da auch die bürokratische Praxis in Deutschland macht es uns auch nicht leichter. Es fehlen einheitliche Standardprozesse für den Mieterstrombereich. Die wurden zwar Mitte 25 jetzt einmal etabliert, aber zwischen der Einführung eines Standardprozesses und der Umsetzung dieses Standardprozesses in der Praxis, da ist ein Riesengap dazwischen. Aber auch da, deswegen haben wir auch den klaren Approach. Wir sind nicht oder wir wollen nicht auftreten als der Kunde oder der Antragsteller beim VMB, sondern auch da wirklich als Partner auftreten und sagen, wir haben das in 10 Gebieten schon gemacht. Wir wissen, wie es geht. Lasst uns euch zeigen, wie es geht. Ihr müsst es nämlich machen. Das heißt, all diese Punkte, glaube ich, machen den Rollout etwas schwieriger. Aber wir sehen da jetzt auch schon immer mehr Akzeptanz aus dem Markt, einfach sich diese Schwelle zu übertreten.
Nochmal ganz kurz ein paar Worte auch zum Thema On-Site-PPA. Also wenn ich jetzt Unternehmer wäre und ich hätte einen relativ hohen Stromverbrauch, würde ich schon schauen, dass ich auch so einen Partner wie euch gewinne. Wie läuft das? Wie reagiert die Industrie, das produzierende Gewerbe auf diese Möglichkeit?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, gerade bei dem großen produzierenden Gewerbe, das, was getan werden muss, ist allen klar. Das, was getan werden kann, wird auch immer mehr deutlich. Das heißt, ich würde sagen, da stoßen wir wirklich auf offene Ohren. Das Interesse gerade in dem Bereich produzierendes Gewerbe ist selbstverständlich auch da der große No-Brainer und es ist dort natürlich sehr, sehr hoch.
Tim, wo siehst du denn für dein Unternehmen momentan die größten Hürden?
Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir Maßnahmen oft zusammenfassen, um mehrere Fliegen gleich mit einer Klappe zu schlagen. Also Maßnahmen, die gleichzeitig auf die Regulatorik und auf die Strategien der Fonds und der Objekte einzahlen. Und das liegt natürlich daran, dass wir nicht mit unserem eigenen Geld agieren, so wie Investoren für den Eigenbestand, sondern immer auf Rechnung der Fonds, also quasi mit dem Geld der Investoren arbeiten. Das hat die Folge, dass jedes Budget natürlich einzeln begründet und freigegeben werden muss. Nicht nur in-house, sondern auch nach extern, beziehungsweise mit bei den Fondsmanagern, die ja die Interessen der Investoren vertreten. Das heißt, wir sind relativ limitiert im Gesamtvolumen, was wir zur Verfügung haben und können also nicht in jedem Fonds mit der gleichen Intensität Maßnahmen vorantreiben. Also immer diese Balance zu halten zwischen, was gibt das Budget her, wie viel Geld ist in der Fondsstrategie beinhaltet für diese Maßnahmen und was ist der größte Output, den wir damit generieren können. Ich glaube, diese Balance zu halten, ist das, was uns am meisten beschäftigt, auf jeden Fall.
Und vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen aus der Vogelperspektive. Wie können wir deiner Einschätzung nach, gerade jetzt mit Blick auf Sanierungsquoten, CO2-Einsparungen und dem Ausbau der erneuerbaren Energien am Gebäude, besser werden, schneller werden?
Also wir merken bei uns ja selbst, dass der Haupttreiber im Moment die gesetzlichen Anforderungen sind, weil uns das einfach am einfachsten macht, die Budgets für die Maßnahmen zu begründen und freigegeben zu bekommen. Und ich bin da jetzt ein bisschen ambivalent, weil einerseits ist Überregulierung natürlich nie erstrebenswert, sondern eher hinderlich. Aber andererseits merken wir auch, dass der gesetzliche Druck auf jeden Fall hilft und ohne den gesetzlichen Druck weniger passiert. Das heißt, ich würde mal einen vorsichtigen Appell sagen, dass wir zwar nicht in die Überregulierung abdriften sollten, aber schon ein realistisches Zielbild, wie man Objekte nachhaltig optimieren kann, noch stärker in der Regulatorik abbildet. Also gerade mit Blick auf PV-Pflichten, Wärmepumpenpflichten, das ist politisch heiß diskutiertes Thema, aber es könnte helfen, im Bestand mehr zu bewirken.
Marc, was wünscht ihr euch vom Gesetzgeber?
Ja, also ich würde mich da natürlich einmal vollumfänglich anschließen, was Tim gerade schon gesagt hat. Ich denke, so ein bisschen mehr Regulierung, auch wenn man natürlich in gewissen Bereichen eher weniger davon will, wäre einfach notwendig und hilfreich, um einmal diesen Schub zu bekommen. Und das Zweite, ich hatte es auch schon angesprochen, sind wirklich verbindliche Prozessstandards für alle VNBs und uns als Mieterstromanbieter da auch mehr Werkzeug an die Hand zu geben, bei Partnern, von denen wir nun mal abhängig sind, wie eben der Verteilnetzbetreiber, uns Werkzeuge in die Hand zu geben, dort auch gewissermaßen einen Druck auszuüben zu können, unsere Projekte schneller durchzubekommen, Genehmigungen schneller zu erhalten, also dort einfach mehr Rückenwind.
Okay, dann vielleicht mal als Abschlussfrage. Hier bei uns im Podcast hören ja auch viele Immobilienvertreter zu. Was wünscht ihr euch denn von der Branche? Was könntet ihr euch vorstellen, wie die Branche agieren könnte, um schneller Fortschritte in Richtung Immobilie als Energiehub zu machen?
Ja, zum Gesetzgeber habe ich eben schon was gesagt. Deshalb, wie du sagst, jetzt vielleicht einmal nochmal an die Eigentümer gerichtet. Wir haben ja in Deutschland eine riesige und wirklich extrem stark wachsende PropTech-Landschaft mit Unternehmen, die ganz neue Lösungen für ganz neue Anforderungen anbieten. Und die sollten wir nutzen. Also mein Appell an die Branche und an alle Bestandshalter ist wirklich, nutzt diese riesige PropTech-Landschaft, die wir in Deutschland zur Verfügung haben, macht Pilotprojekte mit denen, kommt dann aber auch raus aus den Piloten oder rein in die Rollouts mit Rahmenverträgen oder wie auch immer das die internen Strukturen zulassen, weil es genau die Lösungen sind, die wir brauchen, um unsere Anforderungen zu erfüllen. Und ehrlich gesagt geht es natürlich auch mit der Verantwortung einher, die man als großer Bestandshalter hat, dass man seinen Bestand so aufstellt, dass der auch zukünftigen Anforderungen gewachsen ist. Und dafür ist die PropTech-Landschaft, die wir in Deutschland haben, wirklich ganz fantastisch.
Ja, kann ich mich auch wiederum anschließen. Was wir uns noch sehr wünschen würden, ist wirklich das Umdenken. Energie kann eben auf der dezentralen Ebene oder bei Immobilien als Energiehub wirklich ein Werttreiber sein. Bitte versteht das nicht als Risiko oder selbst bei steigender Regulierung auch nicht als Pflicht, sondern wirklich als Chance und als werttreibende Maßnahme. Mut zu neuen Geschäftsmodellen, wie auch Tim hier schon gesagt hat, gebt uns die Chance, hier auch mit Pilotprojekten gewisse Überzeugungsarbeit leisten zu können. Eure Dächer zugänglich. Es ist eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten und denkt integriert. PV, Ladeinfrastruktur, Wärmepumpen, das gehört alles zusammen, auch wenn die in Pflichten, wie Tim gesagt hat, sich da nicht auf alle dieser Bereiche ausweiten. Immer diesen integrierten Gedanken zu verfolgen und nicht nur zu agieren, weil man muss.
Vielen Dank, Marc. Das war jetzt schon ein sehr schönes Schlusswort. Euch beiden vielen Dank für eure Einschätzungen und Schilderungen zum Thema Energiehub in Wilier. Das war eine super interessante Einsicht. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wiederhören.
Hat Spaß gemacht. Danke.
PP3C Talk. Themen, Thesen, Trends. Das bewegt die Immobilienbranche.